Der Marketing Transformation Podcast mit Erik Siegmann.
Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Marketing Transformation Podcast. Heute mit einem ganz besonderen Gast aus San Francisco, aus dem Silicon Valley, Thomas Palm von Capital G. Herzlich willkommen, Thomas.
Hey, Erik.
Schön, dass du da bist und es ist mir eine besondere Ehre, denn das ist die Jubiläumsausgabe. Wir feiern heute das Einjährige, 52. Folge und da bist du genau der richtige Gast. Der Name sagt das ja schon, Capital G, das G stand früher bestimmt mal für Google, jetzt sagt man ja Alphabet und du bist nicht nur ein toller Typ, erfahrener Marketier, sondern in deiner jetzigen Rolle bist du ja als Partner für Growth und Marketing bei wiederum einem der Fonds, die ganz besonders stark in besonders stark wachsende Unternehmen investiert, der ideale Mann, weil du nicht nur das Handwerk beherrschst, sondern weil du natürlich auch auf der Seite der Metriken, das ist ja besonders wichtig, ne, Marketing messbar zu machen, sondern auf der Metrikenseite plus alles, was Unternehmenswert und Wachstum wirklich treibt, das nicht nur analysieren kannst, sondern wirklich auch auf der Doing-Seite gearbeitet hast und jetzt Unternehmen, so wie ich das verstehe, das wirst du gleich besser beschreiben, hilfst diesen Unternehmen bei ihrem Wachstum marketingseitig alles richtig zu machen. Ich hoffe, ich habe das jetzt nicht allzu falsch beschrieben. Beschreib doch mal kurz selbst, Thomas, was du denn so treibst.
Naja, zuerst herzlichen Glückwunsch zu einem Jahr Marketing Transformation Podcast. Ich höre dich jede Woche und ziehe da auch viel raus und finde das super. Also Glückwunsch. Ich hoffe, ich werde deinen hohen Erwartungen gerecht. Wie immer hängst du in deiner kurzen Intro die Latte relativ hoch.
Nein. Das war schon, ich kann dir jetzt schon sagen, wir können eigentlich hier aufhören, weil allein das Vorgespräch hat mir schon so viel Spaß gemacht, dass wir von mir aus auch jetzt auch aufhören können und auf dein LinkedIn-Profil verweisen. Ja, wirklich, da musst du dir mal keine Sorgen machen. Aber Entschuldigung, ich wollte dich nicht unterbrechen.
Okay, perfekt. Ja, in aller Kürze, also ich bin seit knapp einem Jahr Partner bei Capital G, das ist Alphabets unabhängiger Wachstumsfonds, verantworte hier Marketing entlang des gesamten Investmentprozesses. Das heißt in der Deal-Generierung, in der Diligence, wenn wir uns Unternehmen angucken, in die wir investieren möchten und dann danach in der Portfolioberatung, wie du gesagt hast, um im Wachstum zu helfen. Davor habe ich so 10 Jahre bei Google Marketing gearbeitet, in unterschiedlichen Teams. Angefangen habe ich in Hamburg im B2B-Bereich. Dann als Teamlead im Creative Lab in London, das ist so ein Kreativ- und Innovationsteam. Und zuletzt war ich verantwortlich für Marketing für den Google Assistant in EMEA. Und ja, vor Google habe ich ein Startup mitgegründet in Berlin und davor in Koblenz BWL studiert. Das ist mein Werdegang in aller Kürze.
Von wann bis wann warst du bei Google in Hamburg?
Insgesamt ein Jahr, das war 2009. Und dann bin ich relativ schnell nach London gegangen und habe da die letzten 9 Jahre verbracht.
Okay, du hast gerade in deiner Vorstellung nochmal ganz deutlich gesagt, dass das der unabhängige Wachstumsfonds von Google ist. Ich ahne schon, warum. Erzähl doch mal, also ich ahne auch, dass ihr auch in Companies investiert, die durchaus gar nichts mit Google zu tun haben müssen, vielleicht sogar teilweise in manchen Bereichen sogar im Wettbewerb zu Google stehen können, richtig?
Ja, also Wettbewerbsinvestments ist vielleicht das Einzige, was wir versuchen zu vermeiden. Das weiß man natürlich auch immer nicht, wie sich die Firmen entwickeln. Aber genau, grundsätzlich, wir sind kein strategischer Investor. Alphabet ist unser einziger LP, das heißt, unser Geld kommt von Alphabet. Das hat viele Vorteile. Zum einen müssen wir keine Zeit mit Fundraising verbringen, aber wir sind komplett separat. Das heißt, wir investieren in Wachstumsfirmen, die Product-Market-Fit haben. Traditionell wäre das so die Series B, Series C. Und es geht nur um finanziellen Return sozusagen. Und also was uns ausmacht oder wie wir uns...
Entschuldigung, nur weil es ja auch durchaus Zuhörer gibt, die jetzt mit der VC und Private Equity Welt nicht so richtig regelmäßig Berührungspunkte haben. Also BBC, das sind also schon durchaus Grown-Ups, Unternehmen, die jetzt nicht mehr beweisen müssen, dass sie ein Product-Market-Fit haben, sondern wirklich schon vielleicht in die Globalisierung ansteigen oder... Wie kann man B bis C, also diese zwei Phasen beschreiben?
Ja, also die Grenzen verschwimmen dort, was traditionell relativ klar war. Inzwischen ist es nicht mehr so klar. Also vielleicht ist es einfach so unsere Ticket-Size. Also wir investieren im Schnitt so zwischen 30 und 50 Millionen in unserem ersten Investment. Das heißt, also schon größere Investments. Wir machen auch nur so etwa 4 bis 5 Investments im Jahr. Unser Portfolio sind so 35 aktive Firmen. Capital G gibt es seit 7 Jahren. Also es ist etwas bisschen anders als das Early-Stage-Investment-Modell, was man vielleicht mehr so kennt. Bei uns muss auch jede Firma funktionieren sozusagen. Zumindest haben wir da ein großes Interesse.
Jetzt gibt es ja viel Geld im Markt, also auch vor der Krise und sicherlich auch wieder nach der Krise. Wie differenziert ihr euch denn in diesem Haifischbecken im Silicon Valley? Da gibt es ja doch den einen oder anderen VC und Fonds. Was macht ihr da anders als die anderen?
Ja, man muss mal sehen, wie Corona jetzt mittel- bis langfristig das Umfeld verändert, aber grundsätzlich hast du recht. Also das Kapital gibt es überall, gerade zu dem Zeitpunkt, wo wir investieren wollen. Die Firmen, die an denen wir interessiert sind, sind viele interessiert. Unsere Differenzierung ist unsere Beratungsleistung letztendlich. Also wir geben Zugang zu dem Expertennetzwerk von Google und Alphabet und natürlich auch außerhalb davon. Ja, das sind so 100.000 Leute, sagen wir mal, die wir im Rücken haben, die jetzt quasi in jedem erdenklichen Bereich von natürlich Marketingfragen, aber alles von Security-Fragen, Personalfragen helfen können. Und wir haben da bisher über 2.000 Beratungssessions gehabt mit unserem Portfolio. Also das passiert auch wirklich, was man bei VCs auch nicht immer weiß.
2.000 Beratungssessions in was für einem Zeitraum?
Also seit Gründung quasi über die letzten 7 Jahre. Ja.
7 Jahre, okay. Doch, also doch eine ordentliche Anzahl. Du sagtest 35 aktive Unternehmen im B2B als auch im B2C. Du hast vorhin schon ein paar Namen genannt. Sag noch mal bitte, damit ich mir das auf der Zunge zergehen lassen kann, was so die Anker-Investments oder die Investments, die man vielleicht auch in Europa gut kennt.
Ja, also die bekanntesten Namen im Consumer-Bereich sind sicherlich so Stripe, Airbnb, Lyft, Robinhood, Duolingo. Im Enterprise-Bereich Armis, Anchor, CrowdStrike. Wir haben viele Security-Investments gemacht.
CrowdStrike hat, glaube ich, auch gerade ein IPO gemacht, oder ist noch nicht so wahnsinnig lange her, ne?
Genau.
Und das sind jetzt vielleicht gar nicht überraschenderweise auch durchaus Modelle, die sehr dicht an der Plattform und oder an der in der Software as a Service Welt irgendwie beheimatet sind. Aber das ist vermutlich jetzt auch ein typisches Zeichen der Zeit, ne? Das ist jetzt so der heiße Scheiß, in den VCs besonders investieren.
Genau, also wir gucken global, wir haben auch Investments in Europa oder in Indien, also wir gucken überall, wir gucken uns auch alle Modelle an, aber ja, das sagt sicherlich viel über diese Arten von Geschäftsmodellen aus, dass da so eine leichte Clusterung sich ergeben hat in unserem Portfolio.
Thomas, jetzt bist du ein Vollblut-Marketier, der sicherlich der digitalen Prägung, ich glaube, du warst auch schon mal kurz in der klassischen Werbeagentur, habe ich gesehen, mal ganz kurz.
Praktikum.
Du bist auf jeden Fall ein Vollblut-Digital-Marketier und bist jetzt in einer Welt, die in meiner Wahrnehmung voller Investmentbanker ist, die also natürlich... Die Gemeinsamkeit sind vielleicht so mal die quantitative Orientierung, aber Marketing ist ja doch noch ein bisschen eine andere Disziplin, als was man so typisch bei einem VC vorfindet. Wie ist das für dich? Wie kann ich deine Rolle verstehen? Was ist so deine Mission da?
Ja, also es kommt natürlich immer ein bisschen auf das Unternehmen an. Im Consumer-Bereich ist es sehr klar. Alles, was SMBs verhalten sich ja häufig auch ähnlich zu Konsumenten. Das heißt also kleine und mittelständische Unternehmen würde ich da jetzt mal fast mit in einen Topf werfen. Also vor dem Hintergrund, wie hilfreich wir sein können. Und wir sehen eigentlich innerhalb der ersten 2 Quartale zeichnet sich eigentlich ab, ob ein Investment erfolgreich ist oder ob eine Firma, in die wir investiert sind, erfolgreich sind. Und woran liegt das? Es liegt daran, dass du im Prinzip diese Compounding Effects der Go-to-Market-Strategie hast. Ja, das heißt, je mehr wenn wir ein Investment machen, dann gibt es natürlich eine gewisse Hypothese, wie wir glauben, dass diese Firmen sich entwickeln. Wir gucken uns den Markt an. wie gesagt, die meisten Firmen, mit denen wir reden, haben schon, da gibt es Signale, ob das jetzt existierende Umsätze sind oder irgendwelche Market Pulls, dass du sagen kannst, okay, das Produkt hat eine gewisse Resonanz im Markt, da ist ein Interesse dort. Meistens haben sie einen Marketingkanal, der schon funktioniert im Consumer-Bereich, meistens Facebook oder Instagram. Und dann ist quasi die Hypothese, können wir ihnen A, helfen, diese Kanäle zu skalieren und können wir ihnen helfen, neue Kanäle zu erschließen. Und ja, das ist natürlich auch relevant fürs Investment-Team.
Das macht ihr schon in der Pre-Investment-Phase, ne? Also wenn ihr die ersten Gespräche führt, genau. Wenn ihr dann die Due Diligence macht, dass ihr guckt, okay, ist das Wachstum wirklich da, lässt sich das Wachstum noch weiter steigern. Interessant, dass du sagst, also, dass so die ersten Indikatoren Facebook und Instagram sind. Früher wäre das organisch und bezahlte Suche gewesen, ne?
Ja, also wir sehen zumindest, dass was bezahltes Marketing angeht, haben die, natürlich gibt es auch Firmen, die, also wie Duolingo oder Robinhood, die mit anderen Kanälen sehr erfolgreich waren. Also Robinhood hat ja wahrscheinlich eins der besten Referral-Programme der Industrie. Also wenn man sich da anmeldet, dann oder beziehungsweise wenn du jemanden empfiehlst, dann kriegst du so eine Aktie und die Aktie kann halt alles sein, entweder ja ein kleiner Stock oder halt kann halt auch eine Apple-Aktie sein oder eine Amazon-Aktie und das funktioniert sehr, sehr gut. Mhm. Und Duolingo hat halt einfach ein fantastisches Produkt, hat bisher auch relativ wenig bezahlt Marketing in dem Bereich gemacht. Also es kommt immer so ein bisschen drauf an, aber Facebook ist eigentlich, wo die meisten Unternehmen anfangen, würde ich mal sagen.
Mhm. Deine Counterparts, mit denen du sprichst, sind ja vermutlich dann die CMOs auf der Unternehmensseite. Wie ist denn deren Rolle? Ich habe das Gefühl, dass die gerade so das Wachstum in der Valley-Welt sehr stark eher übers Produkt kommt und gar nicht so stark über das Marketing, so wie wir das hier in Deutschland oder in Mitteleuropa irgendwie greifen. Stimmt das?
Ja, ohne jetzt in die Falle unseres Vorgesprächs zu fallen und wieder bei Adam und Eva anzufangen, was ist Marketing und was macht eigentlich ein CMO? Aber das ist natürlich ein sehr breites Feld, ja.
Ja.
Und du hast schon richtig gesehen, auf meinem, ich nenne mich auch Partner für Growth und Marketing, ganz einfach, weil Growth einfach noch einen anderen Stellenwert hat hier. Aber letztendlich ist es, ich sehe das eigentlich alles relativ identisch. Ja, letztendlich, die Rolle eines CMOs hat sich ja auch sehr verändert über die Jahre, ja, was früher halt ganz klassisches Media Buying war und vielleicht ein bisschen Kommunikation, kann heute fast alles sein. Ja, also du hast halt CMOs, sehen sich eher als so Customer Champion, du siehst irgendwie CMOs, die sehen sich als Innovationstreiber, also du kannst verschiedene Aspekte haben eines CMOs, ja. Und was wir sehen, häufig sind unsere Gründer, mit denen wir arbeiten, haben einen technischen Hintergrund, das heißt, verstehen auch gar nicht unbedingt genau, was macht jetzt ein CMO. Es gibt häufig irgendwie, wahrscheinlich sehr ähnlich zu dem, was du in deinen großen Firmen, mit denen du, etablierten Firmen, mit denen du arbeitest, du auch siehst. Ja, es ist nicht immer klar, was ist Verantwortungsbereiche, wie ist Erfolgsmessung, wie findet Erfolgsmessung statt. Und also es gibt extrem viel Diffusität und das führt dazu, also gibt es viele Studien zu, dass die CMOs haben die höchste Turnover-Rate in diesen Unternehmen. Es kommt oft zu Frustration und ja, da versuchen wir sozusagen, das ist einer der Bereiche, in denen ich versuche zu helfen.
Das finde ich spektakulär, also die höchste Turnover, das also die höchste Fluktuation auf dem Job des ja. Marketeers. Und deine These ist, dass das auch daran liegt, dass die wesentlichen Gründer in der Regel technischen Hintergrund haben und die den Stellenwert eines CMOs anders einschätzen, als das andere tun würden? Oder warum, was ist dann deine Erklärung dafür, dass dass das so ein Schleudersitz ist?
Ja, ich glaube, man muss sich also ist natürlich einfach mit Fingern zu zeigen. Also ich glaube, letztendlich muss man sich an die eigene Nase fassen. Wenn wir uns als Marketingverantwortliche, als Kommunikationsexperten sehen, häufig wird vergessen, wie wichtig die interne Kommunikation ist. Ja, also das Vertrauensverhältnis aufzubauen mit der Geschäftsführung, mit dem Board und halt einfach Klarheit zu schaffen. Ja, also lean in, wie man so schön sagt im Amerikanischen, ja, proaktiv zu sein und halt klar zu machen, dass Cost-Center innerhalb des Unternehmens als Umsatztreiber und nicht nur als oder das Marketing als Umsatztreiber nicht als Cost-Center verstanden wird.
Ein kurzer Hinweis in eigener Sache. Bitte schaut einmal unter digitalforward.de/jobs auf unsere aktuell offenen Stellen. Wir suchen Marketing-Consultants und Kanalspezialistinnen und Spezialisten. Schaut da mal rauf. Das wird, glaube ich, dann ganz gut beschrieben, was wir so treiben. Wenn ihr eine genaue Vorstellung haben wollt, was wir so tun. Meldet euch bei uns. Wir machen zum Beispiel für gerade jetzt einen führenden B2B-Software-as-a-Service-Anbieter machen wir ein Marketing-Audit. Da geht es darum, wo Effizienzpotenziale gehoben werden können, wo also Wachstumsmöglichkeiten noch sind. Und dann schauen wir natürlich nicht nur auf die Kanalebene, sondern wir helfen auch unseren Kunden zum Beispiel, die Organisation effizienter zu machen, die Steuerungsregeln richtig gerade zu ziehen und auch zum Beispiel den Technologieeinsatz zielgerichtet einzusetzen, so dass dieses Unternehmen dann hoffentlich am Ende unseres Audits deutlich wettbewerbsfähiger ist und die Prioritäten richtig setzen kann. Wir sind unabhängig, wir sind keine Agentur, wir brauchen aber ständig wirklich erfahrene Menschen, die uns dabei helfen, unsere Kunden zu unterstützen. Deshalb wäre es schön, wenn ihr euch bei uns meldet. Das würde total helfen, wenn ihr mindestens 2 Jahre relevante Berufserfahrung habt im Performance-Marketing-Bereich, also im Digital-Marketing, gerne auch aus der Startup-Welt oder aus der Grown-Up-Welt. Vor allen Dingen ist wichtig, dass ihr selbst Hands-on-Erfahrungen habt und ein hohes Interesse an analytischen, methodischen Vorgehen. Wir sitzen momentan alle im Homeoffice, aber hoffentlich bald wieder in den hohen Bleichen mitten in Hamburg. Und ich würde mich sehr freuen, wenn ihr euch bei uns meldet. Vielen Dank.
Vielen europäischen CMOs wirft man ja auch vor, und ich verstehe schon, woher das kommt, dass sie sich in der technischen, insbesondere in der produkttechnischen Diskussion einfach nicht ausreichend mit einbringen. Also diese Schlacht, ne, um die IT-Budgets, ne, die wird ja von allen Seiten befeuert, aber insbesondere traditionelle CMOs sehen ja da oft so ein bisschen blass aus. Ist das nicht etwas, was insbesondere durch diese ganze non-physische Welt, ne, über alles, was Plattformen und SaaS mit sich bringt, die auch eine ganz natürliche resultierende, dass dann irgendwie die Produktbedeutung immer höher wird in einer Welt, wo Produkteigenschaften so super transparent für den Konsumenten gemacht werden, dass sie halt eine super Entscheidungsfaktor für die Kaufentscheidung sind. Anders als so früher die reine mediale Kraft, ne, die du gebraucht hast, um so ein Produkt irgendwie nach vorne zu bringen. Ist das vielleicht auch irgendwie so eine Erklärung, warum der CMO da so ein bisschen in die zweite Reihe rücken könnte?
Ja, auch da ist so viel drin in deiner Frage, ja, in das wir einkaufen.
Ich frage und gleichzeitig, das da stellt mich auch vor große Herausforderungen.
Ich würde sagen, First of all, Marketingverantwortliche haben ja auch sehr unterschiedliche Hintergründe und die Hintergründe und Erfahrungswerte setzen natürlich Schwerpunkte. Ja, ich habe versucht, so in meiner eigenen Google-Karriere so das meiste aus dem Konzernumfeld zu machen und einfach in alles reinzugucken. Ja, also so Erfahrungen im Kreativ-, im Brand-Bereich zu machen, Erfahrungen im Demand-Gen-, Lead-Generation-Bereich, also so richtig Hardcore-Performance-Marketing, Maschinenraum, ja, und so ein bisschen Produktmarketing halt auch, also mit den Entwicklern arbeiten und und dann gibt es natürlich noch 100 andere Bereiche, in denen ich jetzt keine direkte Erfahrung habe, aber jeder CMO bringt ja letztendlich irgendwie, hat meistens eine relativ spezialisierte Karriere und dann ein geringeres Verständnis der anderen Bereiche. Ja. Und was ich, also du bist ja immer auf der Suche nach Modellen und ein relativ einfaches Modell, also es ist so simpel, dass es mir fast schon peinlich ist, jetzt hier zu erklären. Aber
einfache Modelle und einfache Muster sind oft die besten.
Also bei meinen Teams in Google haben wir so eine ganz einfache Pyramide benutzt. Ja, also die fängt an, unten sozusagen als größten Block hast du Customer oder User Insights. Ja, und das heißt sowohl für bestehende Kunden. Das fängt natürlich an mit der technischen Infrastruktur überhaupt Kohortenbetrachtungen, also was zu ermöglichen. Ja, aber wie gut verstehst du deine bestehenden Kunden? Wie gut verstehst du deine potenziellen Kunden, die du haben möchtest? Ja.
Und das tust du aufgrund von Verhaltensdaten, ne? Das versuchst du auf Verhaltensdaten, nicht aufgrund von Befragungen. Das muss man immer nochmal sagen, ne? Weil so ein
Marketing-Podcast
wird ja von beiden Seiten gehört, auch durchaus auch von denjenigen, die sich ja mehr in der traditionellen Welt bewegt haben oder sich immer noch bewegen. Das heißt, Consumer Insights, ich höre da jetzt schon die ganzen Marktforscher Consumer Insights, das ist ja nicht das, was du meinst, richtig? Du meinst ja echte verhaltensbasierte Daten, die man wirklich klar messen kann, oder?
Ich glaube, du musst beides machen. Also deshalb ist User Insights vielleicht besser als Customer Insights. Ja, also du musst halt ich meine, Kunden, die schon durch die Tür sind, ja, Kunden, die du hast, mhm. die kannst du ja, und was heißt auch Leads, also jeder, der auf deiner Website war, hinterlässt ja letztendlich Datenspuren, ja, und daraus kannst du gewisse Dinge ablesen, jeder, der mit irgendwie in irgendeiner Art und Weise mit dir oder deiner Kommunikation interagiert hat. Und dafür mhm. die richtige BI sozusagen oder Business Intelligence zu haben, um daraus Rückschlüsse ziehen zu können, ich glaube, ist das Brot- und Buttergeschäft. Also ich würde, jeder CMO, der anfängt, Kampagnen zu machen und Geld ausgibt, bevor das klar gezogen ist oder richtig implementiert ist, ist eigentlich verantwortungslos, würde ich behaupten. Ja. Ja. Also du musst ja die Datengrundlage haben. Ja, genau. und dann natürlich, wenn du dir Kunden anguckst oder potenzielle Kunden, da kannst du natürlich mit den klassischen Tools der Marktforschung arbeiten, ja, was auch immer, ob das jetzt Umfragen sind oder ob du 2 Wochen bei denen zu Hause wohnst, ja, da gibt's ja verschiedenste Möglichkeiten, um Insights zu generieren. Und mhm. aber das ist eigentlich, damit fängt's an. Und danach kommt für mich schon direkt das Produkt. Also wir haben das immer Product Excellence genannt, aber letztendlich die gut Zusammenarbeit mit den Produktmanagern, mit den Engineern, die Road und da auch nicht schüchtern zu sein, ja, das kriegt man ja auch manchmal, da gibt es so irgendwie so die, gerade in so technologiegetriebenen Firmen wie Google, da sind dann die Entwickler halt so die Götter und alle anderen sind so ein bisschen demütiger, aber letztendlich, wenn ich meine Hausaufgaben in dem ersten Bereich gemacht habe, dann kann ich ja voller Selbstbewusstsein mich wirklich als Repräsentanz des Kunden im Unternehmen sehen, ja, und da habe ich zumindest meine Erfahrung, ist, dass gute Entwickler und gute Produktmanager da ein Rieseninteresse dran haben. Man macht ja deren Job extrem viel einfacher, indem man ihn aggregiert, diese Insights und weiterleiten kann oder repräsentieren kann. Also ich habe relativ viel Zeit damit investiert, versucht Roadmaps zu verstehen, Feature, nicht nur die Kommunikation der Features, aber zu gucken, okay, was haben wir im Produkt, was hast Resonanz, was können wir ausbauen? Ich glaube, das ist eine ganz wichtige Rolle von Marketing.
Ja, also Produktnutzungsintensität, also was ja zum Beispiel gerade bei den Geschäftsmodellen gut funktioniert, wo es eine hohe, so einen hohen Repeat-Faktor gibt, ne? Also wo die Leute ständig am Produkt dran sind. Auch Preispunkte, gehören Preispunkte da auch schon rein? Oder ist das noch nicht auf diesem ersten Punkt dieser Produktexzellenz mit enthalten?
Ja gut, das war bei Google jetzt zumindest in den Bereichen, ich war nicht so relevant, weil...
weil ihr euch eine Auktion ausgedacht habt, die das von alleine regelt. Ja, das ist guter Punkt.
Beziehungsweise im Consumer-Bereich kostet es halt alles nichts. So, ne? Das ist natürlich... ist die Nutzung letztendlich für den Endkunden ja kostenlos, ja?
Ich habe schon auf die Anwendung der Gegenwart gedacht, aber klar, in deiner, cool. Okay, wir sind also erster Punkt Consumer Insights, zweiter Punkt Produktexzellenz. Wie geht's weiter?
Lass uns User Insights sagen, um niemanden, niemanden zu verschrecken, ja, damit wir das wissen, dass sowohl bestehende als auch potenzielle. Und dann, dann Product Excellence und dann würde ich sagen, was man so, dieser Riesenbereich des Growth Marketings, also allein darüber könnten wir jetzt ja stundenlang reden, ja, wo sollte das aufgehangen sein im Unternehmen, ist das, also selbst die Unternehmen, in die wir investieren, die ja häufig keinerlei Legacy haben, ja, sondern von Grund auf ihre Organisation gebaut haben, da hast du dann einen CMO, der macht nur Brand und Offline-Marketing und du hast einen Chief Revenue Officer, der verantwortet Growth Marketing der verantwortet Performance Marketing und dann hast du einen Head of Product und der verantwortet Growth Marketing. Ja. Also wie auch immer die Organisation da aufgesetzt ist, das war jetzt kein Idealbeispiel, ja, sondern es war mehr ein erschreckendes Beispiel. Ich würde als Marketing ja auch da einfach sagen, okay, ich Hand in Hand arbeiten mit den Teams, die die Verantwortung haben. Also Growth Marketing für mich, um es runterzubrechen, ist alles, also diese berühmten Viral Loops, ja, in meinem Produkt, sind das jetzt Referral-Systeme oder ähnliches, das ist bestehendes Customer Engagement, also sprich Newsletter-Systeme und so, das würde ich da jetzt einfach mal mit Customer Engagement, würde ich das einfach mal mit reintun. Ja, und dann die sogenannten, also Free Channels sind es ja nicht, haben natürlich alles irgendwo Kosten, ja, aber ob es jetzt irgendwie SEO-Geschichten sind, solche Themen, würde ich da mit reinsehen.
Ja, aber Growth Marketing ist halt auf jeden Fall alles das nicht, was ich durch Paid Media über alles strukturierte, also mit genau. Input von außen irgendwie mache, sondern in der Regel mit Dingen, die mir mit meinen Dinge, die unter meiner Kontrolle sind, mir zur Verfügung stehen, die mir aber ein Wachstum ermöglichen durch Referral, durch Nutzungsintensität. Genau. Ja, das sind okay.
Steigerung. Wenn du eine App hast, dann kannst du mit Notifications spielen, ansonsten hast du vielleicht ein Newsletter oder ähnliches, ja. Und dann, gut, je nach Business Model, ob es relevant ist, dann würde ich mir Partnerships angucken. Ja, da haben es für manche Unternehmen funktioniert das sehr, sehr gut. Und dann ganz an der Spitze der Pyramide letztendlich Kampagnen, ja, ob das jetzt Brand- oder Performance-Kampagnen sind. Und die Idee dahinter ist einfach, so eine, ja, sich selbst zu zwingen, dass man, bevor man Mediabudget ausgibt, sollte der Rest der Pyramide sozusagen stehen. Ja, also ich muss meine Kunden verstehen, ich sollte mit dem Produkt arbeiten, das Produkt sollte so gut sein, wie es sein kann. Ich habe meine eigenen Kanäle, die mir zur Verfügung stehen. Das ist ja auch, ja, gerade in den Unternehmen, mit denen du arbeitest, wahrscheinlich ganz eine Frage von Incentive-Modellen, ja, wo man Geld ausgibt, da ist viel Aufmerksamkeit drauf. Wie kriege ich die gleiche Aufmerksamkeit auf sozusagen die Optimierung von meinem Notification-System, ja, was aber letztendlich einen deutlich größeren Business-Impact haben kann.
Ja, genau. Also auch gerade, ich finde das ganz wichtig, weil die User Insights ja am Anfang schon gleich mit einer richtigen BI starten müssen, ne? Weil sonst ist die Aussagekraft dieser User Insights ja natürlicherweise limitiert. Die Verzahnung zum Produkt, das ist ja schon mal eine Riesenherausforderung. Die meisten Unternehmen sind ja organisatorisch gar nicht aufgebaut, das Produkt überhaupt mit Marketing irgendwie spricht. Das sind ja in der Regel entkoppelte Systeme, zumindest in der Vergangenheit gewesen. Growth Marketing ist eine Disziplin, die muss man immer noch erklären, weil sie ja sehr stark, also wie du gerade auch schon beschrieben hast, nicht so richtig in die Schublade reinpackt. Partnerships ist etwas, was sehr individuell verhandelt werden muss, wo wir auch, sagen wir mal, gewisse Sozialkompetenz auch nach draußen haben muss als Unternehmen. Und Kampagnen ist das ja, was ja verhältnismäßig am einfachsten ist, ne?
Genau.
Es ist nicht am einfachsten zum Erfolg zu bringen, aber rein die Ausführung ist erstmal mit Geld durchaus schon möglich. Die meisten Unternehmen in der Vergangenheit haben ja genau dort angefangen, ne? Sie hatten ein okayisches Produkt oder auch nicht, eine gewisse Distribution und dann wird Kampagne gemacht und dann wird geguckt, umgekehrt, was ist passiert, wo haben wir getroffen, wie können wir iterieren.
Also vielleicht kurz zu zwei Reaktion zu zwei Dingen, die du gesagt hast. Also das ganze BI-Thema, da ist auch eine Welt für sich. Ja, da kann jetzt so, du hast ja auch Philipp Werner von Project A zum Beispiel schon ein paar Mal in deinem Podcast. Mhm. Der ist ja natürlich echter Experte. Also wir haben natürlich eine Idee, was für eine BI-Implementierung wir gerne sehen wollen in unseren Firmen. Ja, das für frühere Startups wird das dann schnell relativ teuer. Also das kommt dann ein bisschen auf die Unternehmensgröße an, was da Sinn macht. Zum Thema Produkt und Marketing, also was wir zum Beispiel, als ich in dem Creative Lab war, viel gemacht haben, ja. Wir haben sind zu Produktteams gegangen, die interessante Sachen gemacht haben und haben deren Roadmap genommen und haben Nutzungsvideos gemacht sozusagen, also so dieses klassische Fake it until you make it, ja, also haben den Produktteams, die an coolen Sachen gearbeitet haben, geholfen, ihre eigenen Roadmaps intern zu vermarkten, indem wir quasi das unterstützt haben, indem wir Videos gemacht haben und ähnliches. Also ich glaube, da kann man viel machen als Marketing, um Vertrauen aufzubauen.
Ja, also die finde ich total interessant, wie viel Energie auch an diese Schnittstelle zwischen Produkt und Marketing und Growth in dieser neuen Generation oder in der aktuellen Generation von Unternehmen investiert wird. Also, und auch wie fließend die Grenzen eigentlich sind, ne? Das passt gar nicht mehr in die Organigramme, auch nicht mehr die Organigramme, die noch vor 5 Jahren à la mode gewesen wären.
Ich habe ja eigentlich nur zwei, also die Wahl, die ich habe, als was man da häufig sieht in Firmen, dass Produktteams fangen an, ein Growth-Marketing-Team aufzubauen. Und da hast du ja auch schon oft mit Gästen drüber gesprochen, ob das jetzt Sinn macht, dass das separate Teams sind oder nicht. Ich würde sagen, wie das organisatorisch aufgegangen ist, ist vielleicht sogar zweitrangig. Letztendlich, wenn ich mich da nicht involviere als Marketing-Verantwortlicher, ja, dann habe ich ein Produktteam, das damit anfängt, weil sie es irgendwie im Silicon Valley gehört haben oder weil man das jetzt halt so macht, ja. Und dann merken die relativ schnell, oh, okay, ich habe die Insights, ich habe die technischen Systeme, aber ich muss ja ständig mit den Nutzern kommunizieren, dann stellen sie einen Copywriter ein und so. Und ja, dann hat man relativ schnell einfach eine replizierte Marketingfunktion innerhalb des Produkts. Und deshalb würde ich empfehlen, lieber am Anfang als Marketingverantwortlicher auf die Produktteams zuzugehen und zu gucken, wie man das in Partnerschaft machen kann, anstatt die ganze Funktion zu duplizieren.
Ich denke auch immer so ein bisschen an die MVP-Denke. Da frage ich mich, wie groß muss da der Kompromiss sein, um vielleicht Dinge nicht zu 95% fertig zu haben, sondern auch mit einer 80%-Lösung rauszugehen, aber dann schnell Insights zu generieren, entweder auf der User-Insights oder auf der Produktseite. Was kannst du da für Guidance geben?
Ja, das ist ja eine sehr, sehr, sehr ein wichtiger Teil der Silicon Valley Denke sozusagen ist ja die, ist ja das Thema Move fast and break things und genau, schnell testen. Das kommt natürlich ein bisschen immer darauf an, in welchem Bereich ich bin. Wenn ich jetzt ein Fintech-Startup bin, gibt's, habe ich vielleicht ein bisschen weniger Nutzertoleranz dafür als in anderen Bereichen, ja. Also ja, also grundsätzlich ist es, glaube ich, der richtige Ansatz, also so schnell wie möglich Sachen in die freie Welt zu schieben und einfach gucken, wie Leute reagieren, und Daten sammeln ist sicherlich der richtige Ansatz.
Ja, okay. Die du kommst ja jetzt oft in Situationen, da hast du schon ein bestehendes Product-Market-Mix, du hast schon Unternehmen, die schon auf einer ausreichenden Größenordnung schon gewisses Wachstum in der Vergangenheit schon gezeigt haben, und ihr müsst ihnen jetzt helfen, die nächste Zündstufe irgendwie zu ziehen. Was sind so deine Muster, auf die du guckst, wenn du so einen Marketingmaschinenraum tunst, so den AMG des Marketings dann einbaust? Gibt's da so irgendwie so ein Muster, wie du dann oder eine Checkliste, wie du vorgehst?
Ja, also als erstes, das ist natürlich abhängig davon, ob es ein Enterprise oder ein Consumer Firma ist. Zum einen im Enterprise-Bereich ist es relativ einfach, hätte ich beinahe gesagt. Also die Implementierung ist relativ schwierig oder ist richtig gut zu machen, ist erfordert Aufwand, aber was man machen muss, ist relativ bekannt, würde ich sagen. Ja, also du hast irgendwie und so, das ist eigentlich meine grundsätzliche Herangehensweise. Ich versuche mir so auf höchster Ebene so die Landkarten oder zu überlegen und dann immer ja tiefer zu gehen und im Prinzip die Auflösung zu erhöhen. Also sprich, im Enterprise-Bereich hast du irgendeine Art von Content-Generierung, dann hast du eine Art von Content-Distribution, ein Lead-Capturing, ein Lead-Scoring, ein Handover-Prozess mit Sales, musst da die Incentivierungssysteme richtig stellen, dass deine Leads auch bearbeitet werden, und dann ein Feedback-Loop, damit du weißt, was funktioniert hat und was nicht. Das ist ja so, würde ich jetzt mal sagen, die einfachste Form des Enterprise-Marketings. Ja.
Ich muss sagen, die Varianz des Playbooks ist im B2B oder im Enterprise-Marketing nicht so wahnsinnig groß. Ist das fair zu sagen?
Genau.
Okay.
Ich frage mich auch immer, wer liest diese ganzen White Papers und wer geht zu den ganzen Webinars, die einem da angeboten werden, aber letztendlich funktioniert es ja trotzdem. Ja? Also ich glaube, da gibt es ja auch eine ganze Menge Best Practices. Man muss halt, je näher man das am Kunden macht, je spezialisierter auf seine Nische, je ehrlicher, je mehr man vielleicht Customer Stories featured als jetzt seine eigenen Stories sozusagen. Also ich glaube, da gibt es viele, das kann man ja, viel bekannte Playbooks, was man machen kann, aber es ist halt sauber aufzusetzen, so dass du halt dann am Ende auch sehen kannst, wenn du einen Vertrag abgeschlossen hast, freuen sich alle, aber wo kam denn der Lead her? Ja, das ist also, dass du deine UTMs da durchziehst und so, das ist ja gar nicht so selbstverständlich. Also das meine ich damit, ja. Was man machen muss, ist relativ klar, aber die Implementierung sauber hinzukriegen und dann natürlich auch das stetig umzusetzen und zu bespielen, ist gar nicht so trivial.
Da muss man auch ein Verständnis dafür haben, ne, damit man dieses Wachstum auch wiederholen kann. Ne? Also das ist ja erstmal, genau, da kannst du über den Vertrag freuen, aber wenn du die UTMs, also was wir damit meinen, ist halt der Gewinnungsweg bis zur Initialzündung irgendwie zurückverfolgen zu können, ist ja nicht jedem ausreichend transparent in so einem Durchschnitts-Enterprise-Unternehmen. Ne?
Damit sind wir wieder bei unserer Pyramide. Deshalb mag ich die so gerne, auch wenn es ja auch im ersten Anlauf so banal alles klingt. Aber wenn du dich wirklich darauf zurückbesinnst, ja, dass du musst halt eine Infrastruktur haben, die dir Datentransparenz ermöglicht. Sonst kannst du halt, es ist schwer zu optimieren. Naja, und im Consumer-Bereich, soll ich das noch kurz erklären?
Ja, also Consumer-Bereich ist ja erstmal so mal der traditionell größere und vor allem derjenige, der ja auch schon ein bisschen weiterentwickelt ist als der, unterstelle ich jetzt mal, als der B2B-Markt. Natürlich Consumer, schieß los.
Ja, also auch da gibt es natürlich einen Riesenkatalog an Fragen oder Herangehensweisen. Ja? Also man kann den Kuchen jetzt aus, you can slice the pie in many ways. Ja? Also sprich, es gibt die Fragestellung, was sollte ich überhaupt in-house machen als Unternehmen? Was sollte ich lieber outsourcen? Ja? Ich versuche unsere erste Frage ist meistens, dreht sich meist darum zu verstehen, was für eine Art von Produkt ist es, was für eine Art von Kundenbedürfnis wird befriedigt. Ja? Und da gibt es ja so auch relativ einfache Modelle, wenn du dir so einfach so eine Frequency Urgency- Urgency-Matrix anguckst. Ja? Also wenn ich eine hohe Frequenz, eine hohe Dringlichkeit in meinem Produkt habe, dann ist vielleicht Search der beste Kanal. Und wie gut deine Customer Experience ist, ist fast egal nach hinten raus. Ja? Also wenn du dir einen Arm gebrochen hast und brauchst ein Krankenhaus, dann wirst du in das erste Krankenhaus gehen, was du auf Google findest. So, ja? Da muss schon viel passieren, damit du sagst, nee, ich fahre jetzt doch noch zum anderen. Ja? Wenn du eine hohe Frequenz hast, aber eine geringe Dringlichkeit, dann ist auf einmal deine Produkt-Experience oder die UX so viel, viel wichtiger. Und dann möchtest du vielleicht eher über Display, über Facebook gehen. So. Und so kann man das so durchdeklinieren und das hilft dir zu priorisieren. Ja.
Du sagtest gerade, was in-house, was wird outgesourced? Gibt es da so ein Muster? Das ist ja auch eine Debatte, die jetzt hier auch in Deutschland immer wieder so in Wellen wiederkommt. Meistens geht es dann nur um das Outsourcing von Mediaagenturleistungen. Ich glaube, das ist so das, was am meisten diskutiert wird. Und dann innerhalb der Gattung, sagen wir mal, von Search bis Upper Funnel Sachen in unterschiedlichen Wellen. Wie sieht das in deinen Companies aus?
Ja, also vielleicht, ich würde sagen, alles, was arbeitsintensiv ist, kann man vielleicht outsourcen. Ich würde immer versuchen, die Intelligenz und die Learnings in-house zu behalten. Also was ich damit meine ist, jetzt sind natürlich die Firmen, mit denen wir arbeiten, auch reine Digitalfirmen, ja. Und da ist natürlich, wenn du jetzt eine Consumer-Firma im Digitalreich bist, dann ist Marketing und Kundengewinnung ja essentiell. Ja. Das heißt, das würde ich auf keinen Fall. Das heißt, ich würde Leute haben, die die Performance-Kanäle verantworten. Ja. Aber du kannst zum Beispiel, sollst auch jemanden haben, der Kreativstrategie verantwortet, aber natürlich kannst du eine spezialisierte Agentur haben, die Performance-optimierte Video-Creators für Facebook und Instagram oder YouTube produziert. Ja. Oder du kannst Designer haben und Ähnliches, die du natürlich mit Brand-Guidelines und mit einem Brandbook irgendwie leitest, aber so kannst du durch einen gewissen Austausch auch zu einer höheren Ideenfrequenz kommen. Die Plattformen gehen ja alle entwickeln sich alle in eine Richtung, wo letztendlich der entscheidende Erfolgsfaktor Varianz und Frequenz des Kreativs ist.
Ja, ich glaube im Creative-Bereich, auch für so Content-Pieces, die jetzt nicht Massenware sind, ich glaube, da ist die Outsourcing-Quote vermutlich am höchsten. Du sagtest gerade, das sind alles Digitalunternehmen und da ist ja die Kundengewinnung, Kundenbindung, sagen wir mal, total essentiell. Ich denke jetzt gerade drüber nach, in welchen Bereichen ist denn die Kundengewinnung, Kundenbindung nicht essentiell? Also jetzt irgendwie bei Monopolen, das verstehe ich, wenn jemand irgendwie eine IP hat, die so einzigartig ist, ne, dass du sagst, okay, ne, wo sagen, boah, weißt du, da fallen mir echt wenig Beispiele ein. Oder übersehe ich da was? Also hier im B2B zum Beispiel, ne? B2B gibt es immer. Das ist eigentlich alles essentiell.
Mein Gedanke war jetzt vielleicht eher, wenn du so eine klassische Firma, die halt, oder ein klassisches Unternehmen, das vielleicht eher in Offline-Kanälen aktiv war bisher, da kann man schon sagen, okay, um jetzt einfach mal anzufangen, hole ich mir einen Experten und eine Agentur, die vielleicht mal so eine BI einfach nach Best Practice aufsetzt und mal anfängt, ja, so ein paar grundsätzliche Themen anzustoßen. So hatte ich jetzt eher gedacht. Ich gebe dir völlig recht. Ja. Natürlich ist das, ohne jetzt dem gesamten Vorbau unserer Konversation nichtig zu machen, wo wir über die Wichtigkeit des CMOs gesprochen haben.
Der über Wettbewerbsfähigkeit und Marktanteile entscheidet. Ja, okay, nee, aber ich wollte nur ausschließen, dass wir da nicht irgendwas übersehen haben. Da sind wir uns ja total einig. Ich dachte schon, es kommt jetzt hier noch zum Streit. Aber das sind wir auch sehr
Niemals.
So, okay. Dann sagen wir mal, du hast es schon mit schnell wachsenden Unternehmen zu tun. Ne? Das sind ja auch teilweise wirklich herausragend. Also wenn ich so also ich will jetzt keine einzelnen rausnehmen, aber jeder, der auf eure Portfolio-Seite geht, der denkt, boah, das sind ja echte, das sind oft sehr, sehr frühe. Manche, glaube ich, hatten Wettbewerb direkt vermutlich auch irgendwie an der Westküste. Aber wie kriegt man in solche Unternehmen noch mehr Wachstum rein? Ich könnte mir vorstellen, dass da so Skalierungsgrenzen doch irgendwie schnell erreicht sein müssen, oder bin ich dazu fantasielos?
Ja, also da können wir jetzt noch einen komplett neuen Podcast zu machen.
Oh ja.
Das ist so, da gibt es so viel zu erzählen. das ist ehrlicherweise, was mich auch angezogen hat hier in diesen Job und in dieses Umfeld, weil ich das auch so faszinierend fand, zu verstehen, wie das funktioniert. Ich glaube, wenn du jetzt bis zu unserer Entstehungsgeschichte sozusagen zurückschaust, ja, dann ist so unser Blick auf Google ist, dass Google eigentlich kein Zufall war, ja, sondern dass das Leadership-Team früh bestimmte Entscheidungen getroffen hat und die dazu geführt haben, dass diese Skalierung erreicht ist. Und das siehst du, also ein Beispiel ist jetzt so, und vieles davon ist fast schon unintuitiv jetzt so, ja, also die meisten als so Unternehmer oder CMO, was auch immer, man versucht ja irgendwie durch den Tag zu kommen, durch die Woche zu kommen, durchs Quartal zu kommen, ja, und man hatte 1000 Prioritäten, aber was du schon siehst, und das ist jetzt nicht nur Google, aber es ist auch in Firmen wie Stripe oder Lyft oder Airbnb, die denken eigentlich mit dem Endgoal in mind, ja, wie fehlen jetzt so die guten Worte dazu, ja, aber du musst ja irgendwie ein ganz klares Ziel vor Augen haben und eigentlich fast schon sicher sein, dass du das Ziel erreichst. Ja? Du darfst eigentlich relativ wenig Zweifel haben und so bauen die dann ihre Unternehmen. Ja? Und was es konkret bedeutet, dass du halt nicht die offensichtlich schnelle Lösung implementierst, sondern jedes System so gebaut wird, dass es skaliert und dass du überhaupt über alles in deinem Unternehmen als System denkst. Ja? Also Kultur, Unternehmenskultur so kann man auch als System denken. Ja? In dem Punkt, wo wir in Unternehmen investieren auf unserer Seite, sind sie eigentlich genau an diesem Inflection Point, wo du halt, die haben vielleicht 50 bis 100 Leute und in einem Jahr haben sie 400, 500. Das heißt, es fliegt alles auseinander, wenn man es nicht richtig aufsetzt. Ja? Wie schaffe ich das als Gründer dann sicherzustellen, dass Entscheidungen so getroffen werden, wie ich sie treffen würde, auch wenn ich nicht selber im Raum bin. Ja, das haben natürlich, gibt es bestehende Systeme, ob es jetzt OKR-Systeme sind oder ähnliches, aber das in so einem jungen Unternehmen muss es ja alles aufgesetzt werden. Ja. Ich könnte das ewig drüber erzählen, aber das war jetzt also ein
Ich denke gerade kurz, wie du, ich habe gerade an Airbnb gesagt und du musst das von mir aus nicht kommentieren, damit wir jetzt hier keinem auf den Schlips richten, oder vielleicht ist das ja alles richtig, aber Airbnb ist ja durchaus aus Berlin hatten wir ja Wettbewerber und es gab ja es gab so Legacy-Systeme wie hier die HomeAway, ne, bei uns hießen die Fevo Directs und auf der anderen Seite die Booking.coms haben sie auch schon mal ein bisschen mit Ferienhäusern rumgemacht. Ich dachte, als die damals ihr Repertoire aufgebaut haben, also ihr Inventar aufgebaut haben, das muss ein Wahnsinnsanschub invest gewesen sein, diese Kataloge zu listen, plus diese super User Experience zu machen, die ja von in meiner Wahrnehmung von 0 auf 100 auf eine User Experience kam, die sich auf jeden Fall mit Booking.com gematcht hat und vom Inventar auf einmal auf der Größenordnung von anderen eher so Classifieds, also den HomeAway, Fevo Directs irgendwie mithalten konnte. Und da habe ich dran gedacht, als du sagtest, die haben vom Ziel aus gedacht. Traditionelle Unternehmen werden vermutlich, wie du sagst, ne, von Quartal zu Quartal und dann immer geguckt, dass die Profitabilität und dass die Wachstumsgeschwindigkeit irgendwie in einem erträglichen Verhältnis zueinander sind. Diese weite Durchstrecke dann durchzugehen, die ja mit hohen Vorinvest verbunden ist, um dann auf so einen Wachstumswert zu kommen, ist vermutlich etwas, was auch nicht jedem gleichermaßen gegeben ist.
Da gibt es auch ganz viel davon ist Mindset. Ich glaube, das ist halt generell, also das ist eigentlich auch, warum wir unsere gesamte Justification oder Begründung, warum wir überhaupt existieren als Capital G, ja, weil wir halt glauben, die meisten Leute sehen ein Unternehmenswachstum als oder sehen die den Lebenszyklus eines Unternehmens quasi als so eine Evolution, ja, und das, letztendlich sind es aber diese relativ ganz krass separaten, also sind halt verschiedene Stages, durch die man läuft, ja, und Product Market Fit zu finden ist extrem schwierig und da brauchst du eine gewisse Art von Skillset und eine gewisse Art von Leuten und eine gewisse Art von Mindset, ja, und eine Firma, die an der Börse gelistet ist, zu führen, ist auch wieder was ganz anderes, hat ganz andere Rahmenbedingungen und aber diese Mittelphase, diese Hypergrowth, ja, wie gehe ich nicht von 0 auf 1, aber sondern von 1 auf 100, das ist halt auch eine ganz dedizierte Phase. Also zu deinem Airbnb-Beispiel ganz konkret, ist es gab am Anfang eine lange Zeit, wo sie halt relativ wenig Wachstum haben, ja, und sie haben halt versucht herauszufinden, okay, woran liegt das? Und ein Thema, das auch, also kann man auch im Detail nachlesen, diese Geschichten gibt's alle irgendwo da draußen im Netz, aber was sie, also einer der Key Pain Points waren halt die Fotos, ja, dass die Leute einfach mit ihren Handys, damals natürlich auch noch schlechtere Handys, einfach richtig schlechte Fotos gemacht haben. Und dann haben sie den extrem unskalierbaren Lösungsweg gegangen und haben halt professionelle Fotografen eingestellt, die Haus zu Haus gegangen sind und diese Fotos gemacht haben, was man ja normalerweise als Internetfirma meiden würde, wie der Teufel das Weihwasser, ja? Also so, ja, so, genau. So ein System. Und ja, zu deinem Punkt, ne, haben halt sozusagen, obwohl das nicht skalierbar war, entgegen aller Grundsätze einer Internetfirma erkannt, dass das letztendlich ihnen helfen kann, diesen Painpoint zu überkommen, und haben letztendlich dadurch hat das auch zum Erfolg beigetragen.
Und ganz nebenbei auch in der Zeit, ich weiß nicht, wie es heute ist, aber auch in der Zeit sehr stark über die Produktexzellenz gewachsen, mit verhältnismäßig, also zumindest von außen kaum erkennbaren Paid-Marketing-Spendings, gerade in dieser ersten schnellen Etablierungsphase. Ne? Das hat danach bestimmt sich dann verändert, aber im ersten Drittel war kein Paid-Media in rauen Mengen zu erkennen.
Ja, da gibt's auch so tolle Geschichten, wie sie halt, also eins der klassischen Growth Marketing und Growth Hacking Beispiele ist, was Airbnb auf Craigslist gemacht hat. Aber nochmal zu dem Thema, also Lyft für mich ist auch ein super faszinierendes Beispiel. Ne? Der Lyft, also wir sagen oft, der ideale CEO lebt im Prinzip in der Vergangenheit, der Zukunft und der Gegenwart gleichzeitig. Ja, was auch, das klingt nach einer Phrase, aber es ist halt auch gar nicht so einfach, weil wir sind ja alle so von unseren täglichen Problemen irgendwie beschäftigt, ja. Aber die, wenn du mit dem Lyft-CEO sprichst, dessen Vision ist halt, oder der denkt dann an eine Zukunft, wo du deine App aufmachst, du sagst, wo willst du hin, wie viel Zeit du hast, und dann gibt es dir den perfekten Transportation-Mix sozusagen. Ja? Mhm. Das heißt, der denkt nicht drüber nach, wie baue ich jetzt einen besseren Taxi-Service, sondern der will im Prinzip Transportation von vorne bis hinten lösen in einem Konzept. Ja? Und das wird natürlich Jahre dauern. Ja? Aber das heißt, der denkt über, welche Ladesäulen-Infrastruktur brauche ich für selbstfahrende Auto und Pipapo, also solche Themen hat. Und das ist, ich glaube, das hilft, wenn du, also zu deiner Ursprungsfrage, wenn du so eine Hyperscale-Company bauen willst, dann brauchst du irgendwie so eine Art von Denke. Und das ist extrem schwierig, weil man ja so leicht, die meisten unserer, also zum Thema auch wie ich meinen Job mache und berate, die meisten CMOs und Entrepreneurs haben eine gute Idee von den 100 Sachen, die sie machen müssen. Ja? Also da gibt es jetzt selten riesige Blindspots. Das ist aber ein Ordering-Problem. Also man weiß halt, am Ende des Tages haben sie nur Zeit, sich um 5 oder 10 Dinge zu kümmern. Ja? Und da hilft dann halt Erfahrung, dass man den Film schon ein paar Mal gesehen hat. Wir können halt helfen zu sagen, okay, diese sind die 3, 4, 5 Dinge. Wenn du dich nicht um die kümmerst, fliegt deine Firma auseinander sozusagen.
Ja, Thomas, ich muss jetzt trotzdem nochmal, so gerne ich über diese Vision mit dir spreche, und du hast recht, das verdient wirklich einen eigenen Podcast. Ich möchte trotzdem jetzt mal kurz mit dir über Taktiken und Maßnahmen und vielleicht auch Erfahrungen in der Krise sprechen. Ich nehme an, dass, wenn man auf euer Portfolio kommt, dass, sagen wir mal, die auch von unterschiedlichen Härtegraden irgendwie betroffen sind in dieser Krise. Aber was ist so dein Zwischenresümee? Wir zeichnen diesen Podcast jetzt irgendwie am 28. April auf. Was ist so dein Resümee bis jetzt?
Ja, also abschließend kann man natürlich noch gar nichts sagen. Wir sind in sehr engem Austausch mit unserem, also wir gerade im Enterprise-Bereich, wir sprechen so alle 2 Wochen mit all unseren CMOs in so einem internen Forum und tauschen uns aus, und ein paar Sachen sind schon klar. Ich glaube, viele sind auch erfahren genug, um die Krise, die letzte Krise schon live und in voller Farbe miterlebt zu haben. Ich glaube, es ist absolut kritisch, schnell zu reagieren. Im Taktischen bedeutet das extern, also die Messaging anzupassen, ja. Und zwar häufig anzupassen. Also ich glaube, so irritierend es war in den ersten Wochen der Krise noch, all diese klassischen Sales-Nachrichten und E-Mails zu kriegen, wo man sagt so, hallo, merkt ihr es noch, ja? Die ganze Welt hat sich geändert und ihr schickt mir immer noch euren Standard-Marketing-Scheiß. Aber genauso ist es jetzt irgendwie, nachdem wir, ja, also wer jetzt noch die ersten 2 Absätze mir schreibt, ach ja, I hope you're well and safe and healthy, und so, ja, also das ist so wie diese Stages of Grief oder so, ja. Ich glaube, wir sind an einem Punkt, wo man das schon noch acknowledgen sollte, aber viele Leute suchen auch eine gewisse Normalität, ja, und man, so. Und ich glaube, darauf muss man sich einschiffen. Und schnell und entschlossen reagieren. Also ich glaube, viele unserer Unternehmen haben sehr schnell gesagt, okay, wir canceln Events bis Ende des Jahres zum Beispiel. Ja? Einfach um Sicherheit zu schaffen, dass ich weiß, okay, Ressourcen werden frei, ich habe Planungssicherheit, um dieses ständige Hin und Her und diese Unsicherheiten, jemand war total parallelisiert, findet es jetzt noch statt oder nicht, sondern die haben gesagt, auch wenn es konservativ ist, wir sagen alles ab bis Ende des Jahres. Also schnell reagieren und kommunizieren. Ich glaube, wir haben über externe Kommunikation gesprochen, interne Kommunikation ist genauso wichtig mit den Mitarbeitern, mit dem Team. Viele unserer Unternehmen haben sehr junge Mitarbeiter, die letzte Krise nicht miterlebt haben. Die haben natürlich ganz andere Fragen und Unsicherheiten. Da ehrlich zu sein und wichtiger als was man jetzt genau sagt und wichtiger als all die Antworten zu haben, ist es halt einfach verlässlich, schnell, aufrichtig, ehrlich zu kommunizieren. Das ist ein Punkt. Schnell und entschieden, da haben wir wieder das Lean-In. Ja. Das zweite ist, würde ich sagen, die Beziehung zu CFO, dem Board und dem CEO, ja, und die Budgetdiskussion. Also man hört ja von manchen Firmen, die einfach radikal Marketingbudgets zusammenstreichen und so. Das ist klar, nicht alle Firmen haben da die Wahl, das ist mir auch klar. Aber letztendlich, ja, das haben wir am Anfang schon kurz gesagt. Marketing sollte als Umsatztreiber verstanden werden, nicht als Cost-Center. Und ich sollte genug Transparenz haben. Und das liegt der Ball im Spielfeld des CMOs, ja, die differenziert genug zu kommunizieren, detailliert genug zu kommunizieren, dass halt mein CFO auch versteht, was treibt welchen Wert, was sind strategisch wichtige Projekte, die vielleicht nicht direkt Umsatz bringen, aber die uns extrem wehtun, wenn wir sie jetzt zusammenstreichen, canceln würden, ja. Und was sind neue Opportunitäten, die es natürlich in jeder Krise auch gibt. Und der letzte Punkt, würde ich sagen, ist Resource Allocation, das ist was, was wir relativ viel diskutieren. Alle unsere Firmen überprüfen natürlich ihre Werbebudgets, aber auch was die Teams betrifft, ja, ist es möglich, hier zum Beispiel so eine klassische Field-Marketing-Organisation abzuskillen, umzuschulen, aus denen jetzt allen digitale Event-Manager zu machen? Ja? Was ist da, wo sind die Gaps, wie kann man die füllen? Und zeigt vielleicht diese Krise, dass generell der Trend der Spezialisierung vielleicht ein bisschen zu weit getrieben wurde? Ja? Weil also diejenigen, die aktuell in den Marketing-Teams unserer Unternehmen extrem erfolgreich sind, sind die Generalisten, die halt ein bisschen einfacher finden, sich neu zu finden in der Situation.
Okay, das ist interessant, weil die flexibler sind oder schneller im Kopf im Umdenken. Oder sagen wir mal, wie die Schweizer Taschenmesser universell einsetzbar.
Genau. Und oft ist es ja auch psychologisch, ja, wenn du jetzt ein hochspezialisierter Event Experience Marketeer bist oder so, dann ja, das ist und nie was anderes gemacht hast in deinem Leben, dann ist es die eine Frage ist, kannst du umlernen, die andere Frage ist, bist du überhaupt mental dazu in der Lage und bereit?
Okay, also ich fasse zusammen, du hast gesagt, schnell und entschlossen reagieren und kommunizieren. Ehrlichkeit in der Kommunikation, so habe ich das irgendwie verstanden. Und ganz interessant fand ich den Punkt, die Beziehung zum, du sagst es, glaube ich, zuerst zum Board oder zum CFO, damit dieses Verständnis über Budget, wo ist Budget, sagen wir mal, Umsatztreiber und damit ja am Ende mehr als Lebenserhalten oder wo ist vielleicht auch Dinge, die irgendwie raus können oder müssen. Und Ressourcen ist halt nicht nur Budget, sondern auch Humankapital. Wie kannst du es besser oder zielgerichteter einsetzen? Das habe ich die drei Punkte richtig
verstanden. Ich glaube, viel von dem über... Ja. Ja, und vieles davon, ich glaube, was sich wirklich recht in der Krise ist, wenn man seine Hausaufgaben nicht gemacht hat. Ja, also wenn ich nicht attribuieren kann, welcher Umsatz ist durch Marketing getrieben, wenn ich nicht den vollen Erfolg und Beitrag des Marketings zeigen kann. Also auch in guten Zeiten sollte ich ein gutes Verhältnis zu meinem CFO haben und zu meinem CEO. Wie gesagt, die Statistik sagt, das ist nicht immer der Fall.
Ja, stimmt. Und wenn man es jetzt noch nicht attribuieren kann, ist natürlich auch noch eine widrige Umstände, um es jetzt eben schnell zu lernen. Ne? Das macht man ja auch nicht von heute auf morgen und schon gar nicht in 5 Wochen, wenn man es die letzten Jahre nicht geschafft hat. Okay. Super Total. Spannend. Super spannend. Meine Abschlussfrage, du persönlich, du als Thomas Palm, ja, wie hältst du persönlich dein Wissen frisch?
Ich liebe diese Frage in einem Podcast. Ja, und ich weiß nicht, welcher Gast es war,
so ernst gemeint.
Ich weiß nicht, welcher Gast vor ein paar Wochen war, der gesagt hat, er versucht mindestens 3 Businessbücher im Monat zu lesen. Ja, wo ich, also das schaffe ich nicht. Ja, also für mich sind es hauptsächlich Gespräche, ehrlicherweise. Jetzt habe ich natürlich das Glück, dass das ein vielleicht ähnlich wie bei dir ein wichtiger Bestandteil ohnehin ist meines Alltags. Und ich bin relativ offen mit meinen Wissenslücken. Ich glaube, also die Ehrlichkeit ist wichtig. Sprich, wenn ich, also Marketing ist so breit, man kann halt nicht alles verstehen, man kann nicht alles wissen. Und die ersten Wochen hier, auch nach 10 Jahren Google, wo ich sicherlich viel mitgenommen habe, was Marketing angeht, aber zum Beispiel Tech-Stack und Tools, die Google nutzt, sind natürlich ganz anders, als was man jetzt so in der freien Wildbahn nutzt. Ja? Also ich habe viel Zeit am Anfang damit verbracht, einfach zu verstehen, was ist denn so der Tech-Stack eines durchschnittlichen Startups und was sind die verschiedenen Tools und Optionen, die es gibt. Aber ja, letztendlich, also in jedem Gespräch gibt es Sachen, die ich nicht verstehe, und dann entweder frage ich direkt oder ich google die, und ansonsten versuche ich mir meine Landkarten zurechtzulegen für die unterschiedlichen Kanäle und dann mir gezielt Leute zu suchen, die mir helfen können, die besser zu verstehen.
Ja, hast du neben Tech-Stack, hast du noch ein Gebiet, wo da weiß ich, dass du schon, sagen wir mal, schon länger dran arbeitest oder dass du dir darüber sehr bewusst warst? Bei mir ganz so klar, dass wenn man in der Google-Welt ist, klar, dann hat man vor allen Dingen Google-Tech um sich herum. Du hast vermutlich noch nie mit der Adobe Marketing Suite gearbeitet, ne? Ermut musst du nicht beantworten. So, mir ist gerade kein dümmerer Wettbewerber eingefallen. So, gibt es jetzt heute noch etwas, wo du sagen würdest, das würde ich jetzt gerne noch lernen? Hast du so ein Wissensgebiet? Also bei mir ist es zum Beispiel alles, was um AI geht, ne? Ich bin total blank auf der künstlichen Intelligenzfront. Entweder gebe ich mir nicht genügend Mühe oder ich bin nicht schlau genug oder ich sehe die Anwendungsfälle noch nicht klar genug vor mir liegen. Aber ich weiß, dass ich das besser beherrschen muss. So, das ist so meine Offenbarung. Was hast du auch so einen bekannten blinden Fleck? Toten Winkel?
Ja, du hast natürlich den Blindfleck mit der größten Begriffsunschärfe gewählt.
Ja, dann mach mich fertig. Also mach mich fertig.
Ja, also Machine Learning, ja, also ich meine, das ist ja wirklich...
Ich kann dir noch eins sagen, asiatische Plattform würde ich auch besser verstehen, nur da bin ich jetzt zudem auch noch durch die Sprache durchaus herausgefordert. Also ich habe schon zwei große
Flüge. Aber auf TikTok bist du doch hoffentlich, oder? Also das ist ja...
Täglich, ich übe mich jetzt noch in Snap. Ja, warte, aber hast du so einen blinden Fleck? Bekannten blinden Fleck?
Also ich... ja, ich würde sagen, ich könnte jetzt nicht den Finger auf einen legen, den ich gar nicht verstehe. Natürlich diese Trendthemen, die du gesagt hast, also was ist die Zukunft des Marketings, ja, wie entwickeln sie, da gibt's halt, ob das eine ist jetzt AI und Machine Learning, andere Bereiche sind jetzt, ist die ganze Cookie-Diskussion, Entwicklung, ja, Server-Side-Attributions und Measurements, also da gibt es ja tausend Bereiche, und dann gibt es auch viele Bereiche, Attribution ist so einer, der, wo es ja auch einfach keine richtigen Antworten gibt, wo man nur immer wieder sich Geschichten und nuanciert und andere Bereiche anhören kann. Ja.
Was auch nie fertig sein kann.
Du rollst mit den Augen, ja.
Ja, genau. Was auch nie fertig sein kann. Also so fürchterlich. Aber gut, das macht es aber auch ganz spannend. Und das Schöne ist ja, dass wir wissen, dass wir nicht alles wissen. Und wir können nur weiter suchen und möglichst die blinden Flecken, insbesondere dort, wo sie hochrelevant sein könnten, die nach und nach zu schließen.
Ja.
Großartig. Das hat mir wahnsinnig viel Spaß gemacht. Du warst ein mehr als würdiger Gast für die einjährige Jubiläumssendung. Ich könnte jetzt noch
stundenlang
weitermachen. Für dich ist ja noch mitten am Tag. Für mich ist jetzt schon hier deutlich irgendwie 22.15 Uhr. Ich danke dir ganz, ganz herzlich. Ich bin mir ganz sicher, dass wir Stoff haben für die eine oder andere Fortsetzungsfolge. Da freue ich mich sehr. Lieber Thomas, ganz herzlichen Dank und bleib gesund.
Ja, super, Erik. Tausend Dank und gute Nacht.
Danke. Bis dann.